Wenn man an die bevorstehende WM denkt in Mexiko und in den USA, dann denkt man zwangsläufig an die letzte WM, die in den USA gespielt wurde. 1994 war das. Ich schlage vor, heute wollen wir in Erinnerungen schwelgen. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Heimspiel, der Fußballtalk, und das hier sind unsere Gäste. Die Spieler sind dann gut, wenn es richtig zählt. Der Adrian Atzeknupp war dann aber grossartig, dank seiner 25 Goal in 48 Länderspielen. Er wurde zum Terminator geworden. 94 mit der Nazi WM und auch selbstverständlich Goal geschossen. Willkommen, Adrian Knupp.
Hallo, Chef.
Dann haben wir einen da, der auch dabei war, WM 94. Er hat zusammen mit dem Alain Geiger dafür gesorgt, dass die Defensive funktioniert hat und stabil war. Der gebürtige Basler war nie der Lütisch, hat immer geliefert, was ist auf darauf abkommt, 52 Länderspiele, der Dominik Herr ist bei uns. Dominik, schön, bist du da.
Okay, hi Steff.
Zwei Basler in der Runde und wir haben noch einen dritten Gast bei uns. Jahrzehntelang war auch die Stimme von der Nazi. Hat Nazi in unzähligen Ländern und Turnier begleitet. Der Benny National ist selber zur Legende geworden. Von letzten Dämpfer kassiert, sie FC Winterthur ist abgestiegen in die Challenge League. Benny, schön, bist du da wieder mal.
Hallo,
jawohl. Grüße dich ganz herzlich. Hast du verkraftet den Abstieg?
Ja, selbstverständlich. Ist ja nicht überraschend gekommen.
Also, wollen wir ein bisschen in diesen 94er-Erinnerungen schwelgen. Adrian, 4-0 das letzte Quali-Spiel gewonnen daheim gegen Estland. Ein Goal hast du geschossen oder Dominik Herr hat eins geschossen. Nach 28 Jahren eine Qualifikation für eine WM, seid ihr euch dann bewusst gewesen, was das bedeutet?
Ja, wir haben uns schon ein bisschen langsam darauf vorbereiten, weil der Weg dorthin ist für mich eigentlich jetzt auch in der Nachbetrachtung ist eigentlich das Schöne gewesen, so ein bisschen, wie wir angefangen haben. Zuerst auswärts gegen Estland und dann noch das erste Spiel gegen Schottland. Dort hat es zwar noch nicht so viele Zuschauer gehabt, also es war dort noch keine Euphorie am Anfang, aber die ist dann schon Step by Step gekommen. Und das hat dann eigentlich gipfelt im letzten Spiel im Hartumstadion gegen Estland, wo wir gewusst haben, wir mindestens 2-0 gewinnen. Und dort ist schon im Vorfeld auch schon eine wahnsinnig grosse Euphorie hat geherrscht. Man hat ja keine Tickets mehr gekriegt. Ich habe Bestellungen gehabt von meinen Freunden und Kollegen. Hat nicht mehr liefern. Also es ist schon eine wahnsinnige Euphorie gewesen und das haben wir gespürt. Und zum Glück haben wir den Match auch können, ja, in gute Bahnen leiten.
Nach dem Match hat der Benni noch ein Intro gemacht. Bist du dir der Bedeutung bewusst gewesen von Anfang?
Also wahrscheinlich am meisten von allen, die da sind. Weil das war meine sechste WM-Endrunde, die ich kommentiert habe. Aber zum ersten Mal mit der Schweiz. Und das war dann natürlich schon fantastisch gewesen. Und natürlich auch, was ich dann da war. Das ist auch für einen Reporter eine völlig andere Dimension. Also es interessiert 10 Mal mehr Leute als sonst und jeder Einzelne interessiert es auch intensiver. Also das ist dann schon für mich wie so eine zweite Geburt als Fußballkommentator gewesen. Und die Euphorie war wirklich riesig, weiss ich noch. Und der eine Ausspruch, wo mir geblieben ist, wo einer gesagt hat, der Roy Hodgson sei jetzt der populärste Schweizer seit dem General Guisan. So hat es an mich gestöhnt. Zwischen der Qualifikation und wo dann die WM losgegangen ist.
Der damalige Nationaltrainer Dominik, was hat er für einen Teamgeist gehabt in der, über die Qualifikation? Ein Teamgeist, wo der an dieser WM in Amerika war?
Ja, also wir haben einen sehr guten Teamgeist gehabt. Das hat sich natürlich auch wegen dem Erfolg so gegeben. Wenn du einen Misserfolg hast, ist es immer schwierig in einer Gruppe. Aber durch dass die Qualifikation relativ gut gegangen ist, wir immer noch dabei gewesen sind und gewusst haben, wir können es schaffen, ist auch entsprechend unter den Spielern eine gute Stimmung gewesen. Im Team hat es immer Grüppli, das geht halt, dass nicht alle gleich mit anderen umgehen. Aber die Grüppli haben sich nicht bekämpft, im Gegenteil, man ist voneinander da gestanden.
Wer war so Teamleader gewesen?
Ja, einer von den grossen Leader war sicher die Compagnon in der Innenverteidigung, der Alain Geiger. Das war natürlich schon eine grosse Figur in der Monsieur, Zeit im Schweizer Fußball, Monsieur. Hat den Laden mit dem Dominik von hinten schon geführt. Und dann natürlich auch der Schorsch im Mittelfeld, wo natürlich auch von seiner Seniorität her die Rolle schon mitgebracht hat. So. Und dann haben wir ja, halt ein paar gute, junge, ambitionierte Spieler drumherum gehabt. Und das Ganze ja, ist halt wirklich gut, hat man dann am Schluss, oder hat der Trainer, muss man sagen, dann am Schluss gut so eine Einheit können formen.
Schorsch ist schon gefallen, der Schorsch Bregi. Wenn man die WM 94 denkt, dann gibt es natürlich ein Goal kommentiert vom Benny National.
Da lauert Bregi.
Das ist die Idealdistanz für ihn. Rechts oben.
Ja! Ja!
Hoffentlich haben Sie nicht einen guten Schützen, Vibregi.
Es gibt keinen zweiten Vibregi. Oh, Ball ist drin. Der Ball ist tatsächlich auch drin. Torschütze Winalda.
Also da gefallen mir natürlich zwei Sachen. Nämlich erstens bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich zwei Sekunden bevor er schiesst, sage, oben rechts. Und dann macht er es genau und es ist Goal. Und das Zweite, dass man sieht, dass ich von Günther nicht so provoziert worden bin. Weil der hat gesagt, hoffentlich machen die jetzt nicht auch so ein Tor. Worauf ich dann sozusagen im Namen von anderen Schweizer Fans gesagt habe, nein, der macht doch das nicht, die haben ja keine Wiedebregi. Und der schöne Spruch, es gibt keinen Wiedebregi, oder? Das habe ich gar nie gesagt.
Gar nicht,
das ist halt bei den grossen Dichter, Goethe, Schiller und so. Das ist dann so ein Bonmot, wo es dann irgendwann einen aufschreibt, obwohl das eigentlich gar nie genau so gesagt worden ist. Aber,
und der Ausgleich war echt schöner als ein Bregisine.
Wie?
Er ist echt schön.
Ja, ja, das sagt der Bregi selber ja auch. Aber ich muss sagen, ich bin gerührt. Jetzt stelle ich dir mal vor, 94 plus 6 macht 2000. Jetzt ist das vor 32 Jahren gewesen. Und immer noch werde ich angesprochen, es gibt keinen zweiten Bregi. Also das ist ja so ein lapidarer Satz eigentlich. Und der hat jetzt 30 Jahre lang überlebt. Das ist ja eigentlich heller Wahnsinn.
Eben auch wegen dem Go, das erste WM-Go seit 28 Jahren, oder? Was hat gesagt? Der Schorsch Bregi hat mir übrigens gesagt, aus der ganzen Welt kommen Anfragen jetzt von dieser WM, Amerika, Saudi-Arabien, alle wollen etwas wissen über das berühmte Go. Dominik, was hast du für Erinnerungen an das Spiel gegen Rumänien, bevor wir noch ein paar Sachen anschauen. 4-1 war es, 2 Goal vom AC.
Das war natürlich der Höhepunkt für uns, weil wir noch gewusst haben, wir sind qualifiziert. Und der Match selber ist, glaube ich, heute noch ein von den besten und schönsten Matchen von einer Schweizer Nationalmannschaft. Wir werden immer noch darauf angesprochen. Es ist lang her, 32 Jahre. Aber trotzdem, wir haben dort einen perfekten Match gemacht.
Jetzt schau, ja. Es ist eben noch, zu diesem Match gibt es schon eine lustige Anekdote. Wir sind doch zum 25 Jahre nach dem Spiel sind wir eingeladen worden, die ganze Mannschaft von Journalisten. Ich glaube, es war vom 12, gewesen, wenn es mir recht ist. In Biel oder in Solothurn, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Auf alle Fälle haben wir den Match alle zusammen noch mal geschaut. Ja. Und nachher sind wir dann schön gegessen, oder? Und ja, man sagt ja immer, ja, so vor 20, 30 Jahren, der Fußball, der gespielt worden ist, da hast du ja nicht können zuschauen, oder? Und wir sagen das selber auch ein bisschen zum Teil, oder? Also das ist ja schon ein wahnsinniger Unterschied, oder? Vom Tempo her. Und dann haben wir den Match zugeschaut, ich weiss noch. Und dann hat der Alain Geiger hat auf einmal gesagt, hey, aber was wir hier gespielt haben, das war moderner Fußball. Schaut mal, wie wir gepresst haben vorne. Mhm. Schaut mal das Tempo. Oder? Schaut mal, wie wir als Mannschaft funktioniert haben, die Distanzen und so. Oder? Das wird ja heute auch gespielt. Also, das war gar nicht so verwegen, was wir dort gemacht haben. Oder? Und das ist mir dort auch so wirklich bewusst geworden. Weil ich persönlich habe den Match nachher nicht mehr geschaut. Oder? Ich habe vielleicht das ein oder andere Goal noch gesehen, aber den ganzen Match einfach mal schauen. Und das versuchen ein bisschen zu vergleichen, oder, wie das heute ist, das hat mir recht imponiert.
Ja, wir sind wirklich alle überrascht gewesen, weil wir haben nicht erwartet, dass wir wirklich so gepresst haben und so modernen Fußball gespielt haben. Oder? Wir haben eigentlich erwartet, oder? Du siehst wieder so ein altes Match, oder? Ja. Wo wir dort irgendwie den Ball so hin und her geschoben haben. Aber nein.
Also, es gibt noch eine kleine Erklärung gibt schon. Der Match war schon im Detroit Silverdome, ein geschlossenes Stadion. Es schmeckt nach Popcorn wie Frucht. Und es war heiß und typisch. Und es ist wirklich anders als in einem normalen Fußballmatch. Und die Schweizer haben in diesem Stadion schon gegen die USA gespielt. 1-1. Und haben dann gecheckt, leckt um mir, oder? Nimm ich an. Stase, Hitz und so weiter und so fort. Das heisst, die Schweizer haben gewusst, auch feuchtigkeitsmäßig oder was auf sie zukommt. Und für die Rumänen war es der erste Match. Und die Rumänen, die sind wahrscheinlich auch durch die äußeren Erlebnis, so, was der Schweiz so passiert ist gegen die USA, wo es ja dann eben nur ein 1-1 gehabt, das ist dann der Rumänen passiert gegen die Schweiz. Das ist natürlich auch eine Erklärung. Wobei, ich hasse es immer, wenn man sagt, oder wenn die Schweiz Weltmeister wird, sagt, ja, wir sind nur Weltmeister geworden, weil dort bei Brasilien im Finale zwei gesperrt waren. Oder
die so.
Nein, wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen.
Fertig. Und wir schauen rein, das Rumänien-Spiel, natürlich mit schönen Goal.
Das Spiel ist unterbrochen. Das Spiel ist unterbrochen. Nein, es ist nicht unterbrochen. Tor! Tor! Schattisa, 3-1. Kommt alleine. Und jetzt schön Knopf. Tor, 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 Tor! Juhu! Knopf, Tor! 4-1.
Also, moderner gespielt, als man es eigentlich selber in Erinnerung hat. Wenn du selber jetzt siehst, hier jubeln, bist das du oder schaust du es an, und es ist wie eine andere Person? Oder ist da alles
Nein,
noch präsent?
Nein, das bist schon ich. Ich kann mich ja gut erinnern, gerade beim Goal, den der Schappi macht. Im Nachhinein, wieso kann ich nicht selber noch nicht machen? Weißt du? Aber es ist egal, ich war beteiligt. Oder? Und, nein, das ist mir schon in Erinnerung. Es gibt andere Sachen, die man vergisst, aber gerade so gewisse Szenen und gewisse Sachen bleiben einem.
Bist du nach als Kommentator, Reporter, bist du nach dran in Amerika der Nazi?
Nein, weil der Hodgson ist, der hat eigentlich die Journalisten gehasst im Prinzip, oder? Kann man so sagen. Es gibt also ein paar überlieferte Sprüche von ihm, oder? Newspaper, the only thing a newspaper is good for is to wrap in fish and chips, oder? So das Einzige, für was eine Zeitung gut ist, ist zum Fish and Chips einpacken. So, ich bin sehr gut mit dem ausgekommen, wenn es einfach nicht um die Schulter gegangen ist. Oder? Also ich konnte mich glänzen können mit dem Überhalten über irgendeinen englischen Schriftsteller und weiss ich was alles. Aber er hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich will nichts verraten. Alles, was ich sage, kann ich irgendwie vom Gegner als Tipp für Taktik oder so. Am liebsten hätte er überhaupt kein Interview gegeben. Oder?
Stimmt die Geschichte, dass er sich tödlich aufgeregt hat, oder zu Amerika, da sind mehr oder weniger eingesprossen gewesen in einem Hotel, wo die Amis ein bisschen Angst gehabt vor Anschlägen, dass sich ein paar haben, was? Birnen verbrannt oder einen Sonnenbrand geholt, dass er richtig sauer war?
Also, wir sind eingeschlossen gewesen, ja, nicht ein bisschen, wir sind einkaserniert gewesen, also sicher auf der einen Seite, weil die Polizei natürlich das so wollte, aber im Trainer ist es auch entgegengekommen, also er hat eigentlich auch wollen, dass wir dort sind. Er ist also, mit dem Mike Kelly, sein damaliger Assistent und Goalie-Trainer, mit ihm ist er einmal golfen und wir sind dann im Hotel geblieben, oder? Und dann sind wir halt ab und zu auch mal ein bisschen an die Sonne gegangen, ja, aber als der Reut ist die Kopf, mag ich mich erinnern, hat der Reut gehabt, nach dem Golfen, wo er zurückgekommen ist. Also, ich glaube, mehr als mir.
Also, die sind kasemiert, aber der Müssi ist ja Golf.
So ist es dort, ja. So ist es gewesen. Aber wir haben das, glaube ich, akzeptiert, Tom, oder? Er hat einfach so ein Standing gehabt, ja. Auch bei uns, der Reut. Ja. Das muss man schon sagen.
Das hat man nicht hinterfragt.
Er war so ein Golf-Fan gewesen. Es gibt eine Geschichte, eben, ich glaube, die stimmt, weil es noch kein Social Media gegeben, wo man Fake News verbreiten konnte. Vor der WM hat es noch das letzte Vorbereitungsspiel Schweiz-Liechtenstein gegeben. Zu Basel. Ich glaube, das haben sie sogar nur angesetzt, weil Marcel Koller, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, der wäre gesperrt gewesen, oder vielleicht, nein, der ist ja nicht, der ist nicht dabei. Das ist, glaube ich, nachher gewesen. Ja, auf jeden Fall, es gibt so ein Spiel und der Hodgson ist schlechter gewesen im Goal. Auf jeden Fall, der Hodgson ist zu spät gekommen und der Teambus hat eine halbe Stunde müssen warten, weil Roy Hodgson ist ein bisschen länger gegangen beim Golfen und darum ist er eine halbe Stunde zu spät dann im Teambus erschienen. Das ist aber nichts mit der WM. Das ist, glaube ich, vor der EM ist das, glaube ich, im 96.
Ja, da sind wir nicht dabei gewesen.
Nein, ja. Ich kann mich sehr gut erinnere, dass vor allem der Mike Kelly sehr viel Einfluss gehabt hat. Vom ganzen Verband, vom ganzen Staff, von den Spielern her, hat keine Erfahrung gehabt mit einem grossen Turnier. Und ja. Mike Kelly war schon mit England schon um ein Turnier gesehen. Und er hat dann sehr viel Einfluss genommen, auch beim Roy. Also das hat man gemerkt. Also von dem her, der Roy ist, wie er war und alles, aber dort hat er sehr viel auch abgegeben im Mai, Kelly, damit er auch ein bisschen weiss, wie umgehen in so Situationen.
Ja, und gerade so die ganze Thematik mit den Medien, oder, das ist auch für uns natürlich mühsam gewesen, weil die Medien sind in einem Hotel gewesen, weiss, in einer halben Stunde, 45 Minuten weg vom Hotel und Medientermin hat es ja gleich gegeben. Und das heisst, dann haben wir spielen müssen, in ein kleines Büsschen steigen, oder? Und haben müssen dort rausfahren zu den Medien. Irgendwie 3/4 Stunde die Medienkonferenz machen und nachher wieder zurück. Oder? Anstatt die Medien ins Hotel kommen. Ja. Das hätte Roy explizit dort nicht wollen. Oder? Und das war für uns eigentlich auch mühsam gewesen, oder? Weil du verlierst dann viel Zeit.
Als Golfplatz in der Nähe vom Camp müssen sein, das hat sich nicht geändert. Das ist schon das, dass der Golfplatz relativ wichtig ist. Kommunikation mit daheim. Daheim war eine Begeisterung von den Fans natürlich, wo die Nazi gefeiert wurde in Amerika. Ist tätig gewesen. Wie hat er denn mit daheim kommuniziert? Hat es 1994 denn schon Handys mit? Hat sie schon gegessen, die mitgekommen? Ist man in die Telefonkabine vom Hotelzimmer aus? Wie hat man mit den Liebsten kommuniziert?
Also grundsätzlich sind die Frauen ja vor Ort gewesen. Also die haben wir ja immer gesehen nach dem Spiel. Und auch ein Großteil von den Eltern sind gekommen, wo man immer hätte einladen nach dem Match. Sonst kommuniziert hat man in dieser Zeit also meistens per Fax. Man hat daheim so ein Faxgerät gehabt und dann, wie das Hoteltelefon ist so teuer gewesen, dass man dann einmal einen Fax geschickt hat, es ist alles gut und sie sind gut angekommen. Das war zu dieser Zeit noch so gewesen. Und Presse, weiss man, ein Pressechef gehabt, der hat jeden Morgen Zeitungen gekriegt, per Fax auch. Und hat Fotokopien gemacht und dann hat jeder Spieler so A4 Postage mit allem, was in der Zeitung war. Und das hat man lesen.
Vor allem die, die das nicht wissen, ein Fax wie ein Drucker, oder, wo man daheim hat. Und dann schreibt die eine Seite etwas, lässt es in einen Fax rein. Und dann
was man vielleicht muss sagen, was viele nicht wissen, es hat noch kein Handy gegeben. Hier.
Aber das hat es noch nicht gegeben.
Ja. Und dann ist das natürlich alles viel komplizierter. Und das ist aber auch, wenn du, also ich bin dann von daheim weg, als junger Familienvater, und dann hast du halt eben mit Telefon, dann kannst du nicht jeden Tag, wie geht's, und ist alles gut mit den Kindern und so, nicht, dann bist du weg.
Du, technisch, nach 5 Wochen kommst du wieder. Was war denn die grösste Herausforderung gewesen, für deinen Job zu machen, technisch? Ich meine, das Internet, bist du nicht einfach her, wie heute, hast du dein Kommentatorenböckchen eingesteckt und das ist gelaufen?
Oder? Ja, das ist eben zu meiner Zeit noch gut gewesen, weil ich so erzogen wurde. Also früher ist der Beste gewesen, der am meisten Informationen hatte, weil du die Informationen dir selber hast müssen. Oder dürfen erarbeiten. Sechs Reds mit Spielern oder Trainern mit Spielern war ja unmöglich gewesen, weil es hat ja pro Spieler etwa 10 Journalisten gehabt, oder, aus der Schweiz. Aber du hast dann auch alle Zeitungen gelesen und das war noch die Zeit gewesen, das weiss ich noch, in der Anfangszeit. Jede Fußballsendung auf allen Sendern, die ich empfangen habe ich gesehen, oder? Also das ist dann irgendwie am Mittwoch Real Madrid und 2 Wochen später irgendwie am Sonntag das englische Cup-Finale. Also du hast selber müssen. Und heute wissen im Prinzip alles oder haben alles dank dem Internet.
Oder meinen, sie wissen alles.
Ja, ja. Nein, sie können dann einfach nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das stelle ich fest, das ist offenbar schwierig als Reporter in der heutigen Zeit, wenn du etwas weisst, das nicht zu sagen. Also, es wird ja auch der WM wird es wahrscheinlich so sein, dass die FIFA füttert jetzt die Kommentatoren auch. Dann hast du auf dem Monitor, wenn England 1-0 schiesst, dann heisst es, das ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass nach einer Flanke von links ein Innenverteidiger ein Kopfgoal macht und so. Und das ist eigentlich völlig irrelevant, aber wenn das da so steht, ist es offenbar schwierig, das nicht zu sagen.
Dass man es nicht sagt.
Oder?
Das ist natürlich heute so, dass die Streams so reinlaufen. Und selbstverständlich wissen die Journalisten immer alles.
Ja, natürlich.
Apropos Journalisten. Es hat eine grosse Schlagzeile gegeben, oder mehrere grosse Schlagzeile gegeben. Vielleicht ist es ein bisschen eine kuriose oder kurioseste WM gewesen. Schlagzeile Maradona zum Beispiel. Muss er zur Dopingprobe, küsst noch das Argentinien-Wappen, tätschelt der Krankenschwester auf den Arm und dann kommt die Dopingprobe, glaube ich, 5 verschiedene Mittel, die es so einem Medikament nicht gegeben hat. So Zeug in diesem abgeschotteten Teamhotel, hat man das mitgeschnitten?
Nein, also weniger. Man hat es vielleicht mitgekriegt und so, aber es war nicht irgendwie ein Thema gewesen, das uns beschäftigt hat. Also von dem her, ich glaube sogar der Test, den er gemacht hat, war später. Gewesen.
Und das nein, also da kann ich
nach dem Nigeria-Spiel,
weil ich bin ein Opfer von dem. Das könnt ihr gar nicht wissen, weil wo das aufgekommen ist, sind ihr genau auf dem Flug von San Francisco auf Washington. Das war genau in dieser Nacht gewesen. Und ich weiss das darum, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein super Interview gemacht mit dem Roy Hodgson. Und das ist dann nie gesendet worden, weil dann das Maradona ist gedopt.
Ist genau
aber vor meinem Geist genau sehe ich schon, es gibt das Fernsehbild, also vorher, bevor er überführt wurde, aber auch an dieser WM, der Maradona schiesst das Goal und dann ist irgendeine Kamera hinter dem Goal, du siehst das Goalnetz und du siehst den Maradona, der so mit einem unglaublich unnatürlich verzerrten Gesicht, also schon da fragst du dich dann, wo irgendetwas stimmt.
Welche Substanz ist da im Spiel gewesen? Ja. Das mag mich auch noch erinnern. Und an eine Geschichte, die wir dort ein verfolgt haben, und glaube auch noch untereinander diskutiert haben, ist so die O.J. Simpson-Geschichte, die Verfolgungsjagd.
Komm, mal schauen, komm, also, red noch mal weiter.
Schauen wir das. Ja, also das ist auf allen Kanälen ist das gelaufen. Live hat man das gefilmt. Da mag mich noch erinnern.
Im weißen Bronkoffer umzingelt von der Schmier.
Das ist eine Geschichte, die wir geblieben ist. Dort auch während
hat es dem Fernsehen geschaut?
Ja, das haben wir. Das haben ja diverse Sender haben das live gerade gezeigt. Ich glaube, die haben das mehr gezeigt, als irgendwelche WM-Matches dort in den USA. Also das war ein Wahnsinnsthema. Ohne
eine grosse Geschichte. Natürlich aus Finalsicht, die du kommentiert hast, verschossener Penalty. Hast du echt gewusst, dass der verschießt? Musst du mal hören, was du sagst vor dem Baccio im Penalty.
Roberto Baccio gegen Taffarel. Wird Baccio den entscheidenden Penalty verschießen? Das wäre eine Geschichte. Baccio gegen Taffarel und Brasilien ist Weltmeister. Was für ein Ende. Der beste Spieler der WM, der Superstar Roberto Baccio, setzt den Ball weit übers Tor. Und Brasilien ist zum vierten Male Weltmeister.
Du sagst, also, wenn der würde verschießen, das wäre eine Geschichte. Du hast es geschmeckt.
Ja, ich habe das geahnt, weil also im Verlauf meiner Karriere habe ich das immer wieder erlebt, dass immer der absolut grösste Superstar und beste Fußballer der verschießt. Es hat der Beckham hat verschossen. Ich weiß auch nicht, einfach immer die, wo klar war, das ist der beste, dann bist du der beste Spieler eigentlich vom ganzen Match, aber du verschießt. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass ich meistens Routinier, wenn du so einfach im Zug hinein bist, als junger Fußballer, du weißt schon, dass es irgendwie jetzt eine entscheidende Szene ist. Aber wenn du das dann schon mal erlebt hast, dann weißt du erst, was für ein riesen, unglaublicher Unterschied das ausmacht. Also du bist dir der Konsequenzen, auch der Negativen, wahrscheinlich viel mehr bewusst, wenn du das erlebt hast. Und durch das wird dann der Druck einfach noch grösser.
Und wenn du Spieler von der WM bist, oder mit dem Druck, es hat, auch das hat natürlich eine Geschichte geschrieben. Aus Schweizer Sicht, der Andres Escobar hat bei IB gespielt gehabt. Anfangs 90er Jahre und der hat gegen Kolumbien gespielt gehabt, hat 0-2 verloren und dann hat der Escobar gegen Amerika gespielt mit seiner Mannschaft und das eigene Goal produziert.
Haags links außen startet Caliguri, Haags versucht allein und ein Eigentor.
Das ist der Willi-Film.
Das ist das erste Eigentor in diesem Turnier, mindestens das erste deutliche, vielleicht hat ja auch im Spiel der Schweiz der Abwehrspieler den Ball noch ins Tor buxiert, aber hier ist es ganz klar, der Pechvogel heißt Andres Escobar, der frühere IB-Spieler.
Der frühere IB-Spieler. Und dann ist er heimgegangen in die Heimat, ist in Medellin erschossen worden. Mit ein bisschen Schweiz bezogen, als er bei IB gespielt hat. Hat das etwas ausgelöst bei euch in der Mannschaft?
Es war sicher ein Thema gewesen, aber nicht gross, dass es irgendwie Diskussionen gegeben hat oder so. Weil, gut, der Kolumbien-Match von uns war eh der letzte Match von der Vorrunde. Kolumbien war schon ausgeschieden gewesen, oder? Und wir haben dort 2-0 verloren. Es war sicher nicht unser bester Match gewesen, aber es war auch so gewesen, wir haben gewusst, wir sind qualifiziert und wir haben gewusst, es geht weiter. Für Kolumbien selber ist das der Match USA Kolumbien war vorher, ich glaube, der zweite Match. Und nachher, dass so etwas passiert,
Weißt du, also aufgrund von einem Eigengoal, als ein Spieler erschossen wird aufgrund von einem Eigengoal, da haben gedacht, das,
ja, ist eine furchtbare Tragödie natürlich. Ja. Das ist unbestritten, aber sicher hat man das schnell miteinander diskutiert.
Wir waren natürlich fokussiert auf alles andere.
Also ich kann da natürlich noch mitträgen, das werdet ihr mir nicht glauben. Vor dem Spiel, eben Schweiz-Kolumbien, sind wir vom Schweizer Fernseher, da haben wir ein Motel gewesen, und dann Sirene und so weiter, dann hat die kolumbische Fußballnazi hat tatsächlich in dem Hotel, wo wir gsi sind, in so einem Motel mit Swimmingpool, die haben tatsächlich auch dort gewohnt. Und ich habe wirklich ein Saupech gehabt. Ich weiss, das glaubt mir niemand, weil das tönt so unglaublich. Die Kolumbien haben den ersten Stock für sich gehabt. Und der war abgetrennt gewesen, und dort haben sie Bodyguards gehabt. Mit scharf geladenen Waffen. Und aber die Bodyguards sind eben nicht so Profis, so, wie man sich kennt, sondern haben eher ein bisschen so wie Bauern, wo sie noch ein Ding sind. Und die sind einfach dort und haben irgendwie noch 18-Stunden-Schichten, also sind immer so halb geschlummert. Und ich, arme Kai, ich bin auch im ersten Stock gewesen. Und wenn du zum Lift rausgekommen bist, hat es vor der Tür hat's noch ein Zimmer gehabt. Das war meins gewesen. Das heisst, wenn ich zum Lift rausgekommen bin, bin ich immer richtig kolumbische oder kolumbianische Dings. Und dann ist natürlich immer der Bodyguard verwaffnet. Und ich habe immer den Kopf von Ecke, hoffe, die geht dem nicht
einen Schuss.
Und ich bin dann immer zum Lift aus, immer schon mit dem Zimmerschlüssel zu zeigen, ich wohne da, ich muss da rein. Oder? Und dort ist mir natürlich dann in den Sinn gekommen, als sie Escobar verschossen haben, dass das Kolumbien offenbar also die Handhabung von der Waffe schon ein bisschen freier und zwungener zum
Nachsagen ist. Ich habe nie geklärt, ob es ein Drogenkartell war oder ein Fan. Das hat man, glaube ich, nie ganz.
Also bis und mit, Mord hat gar nichts mit dem Eigengoal zu tun, ist alles möglich. Ehrlich gesagt.
Ist es eine der kuriosesten Weltmeisterschaften gewesen, wenn man jetzt all die Schlagzeilen hat gesehen? Weißt du, was alles neben dem Platz noch ist passiert?
Ja, es läuft immer viel neben dem Platz. Ich glaube, dort sind die Medien sind immer mehr gewachsen und pulverisierter worden. Dadurch ist das automatisch, hat es einfach immer mehr so Geschichten gegeben. Ich meine, es gibt nichts Schöneres für ein Medium. Ich sage immer, die voraussehbare Aktualität, das ist eigentlich das Beste für einen Journalist. Wenn du genau weißt, dann wird etwas Aktuelles passieren, oder? Weil etwas Aktuelles weiss ja normalerweise nicht, dass es passiert. Aber bei einer Sportveranstaltung weisst du das. Es gibt dann ein paar andere Veranstaltungen, die darum meiner Meinung nach völlig überbewertet werden. Der Oscar-Verleg ist jedes Jahr, oder? Eurovision Song Contest, Solothurner Filmtag, das Locarno. Es ist einfach jedes Jahr und da sind sich die Journalisten gewöhnt und die gehen immer dorthin. Und für die ist das ein Ereignis, egal was passiert. Aber man weiss einfach, dann ist das. Und das ist natürlich bei einer WM auch so. Und das ist auch okay.
Wenn du so an die WM denkst, die wahrscheinlich jetzt präsenter ist, weil sie wieder in den USA ist, welche Bilder hast du immer vor Augen oder welche Gefühle sind noch da?
Ja, also ich habe es vorher kurz angedeutet. Für mich, wenn ich so zurückschaue auf die WM, ist immer der Weg zur WM bei mir, wo immer auch wieder vorkommt. Also so ein bisschen eben, wie wir uns können qualifizieren können, mit Italien, mit Portugal, mit Schottland. In einer Gruppe Schottland war dort noch eine Fussballmacht. So ein bisschen der Weg dorthin, nachher mit der Qualifikation im letzten Heimspiel, mit der Explosion von den Gefühlen und von den Emotionen, das ist mir extrem geblieben.
Also gerade so schön wie die WM selber?
Ja, muss ich sagen. Also bei der WM, was für mich dort einfach das Tolle war, sind die einzelnen Spiele in den Stadien. Das war natürlich toll gewesen, mit der riesen Schweizer Unterstützung auch. Das Rumänien-Spiel natürlich, wo, denke ich, ewig wird in Erinnerung bleiben. Alles andere rundum ist für mich persönlich eigentlich eher mühsam gewesen. Also die Kasernierung habe ich extrem mühsam gefunden, wenn man da eingesperrt wird, wenn man nicht selber aus dem Hotel gehen kann, wenn man will. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind im Hotel gewesen, wir sind auf dem Trainingsplatz gewesen, wir sind an dem Spiel gewesen. Dann hast du dich natürlich immer auf das Spiel gefreut, aber dazwischen hast du eigentlich sehr wenig gehabt, bis das, was du gesagt hast. Nach dem Spiel hat man die Frauen kurz gesehen. Hat man die Familie gesehen, auch nicht sehr lange. Du magst dich erinnern, die Frauen mussten aber eine gewisse Zeit aus dem Hotel rausgehen. Also die konnten nicht bei uns übernachten. Und von dem her waren wir schon sehr, sehr kaserniert. Und das ist mir irgendwo auch neu geblieben.
Es war lang. mit der Vorbereitung und alles und durch das wir eine Runde weitergekommen sind, sind es fast 8 Wochen gewesen. Es ist nicht irgendwie so
ein Trainingslager. Wie lange lang das wird jetzt für die jetzige Mannschaft?
Eben, also es ist eine lange Zeit. Oder?
Du hast mir am Telefon gesagt, sie haben für euch mal ein Einkaufszentrum aufgesperrt, dass die
nachher rauskommen. Ja, da habe ich eine schöne Erinnerung daran. Ja, das ist wohl. Ja, durch das wir nie aushängen können und durch das eigentlich die Polizei permanent vor dem Hotel war und so uns geschaut hat, hat man doch organisiert, dass man etwa eine halbe Stunde oder drei Viertelstunde hat ein Einkaufszentrum vorher aufgemacht für uns. Wir, die Spieler und das Staff, konnten durch das Einkaufszentrum gehen und Sachen einkaufen. Und ich, der ja eben kein Internet hatte und ich habe sehr gerne Musik los, konnte ich profitieren und CDs kaufen, neue Sachen kaufen, die Spieler, alle irgendetwas können machen. Aber das war toll gewesen. Und die Fahrt dann, die bleibt mir in Erinnerung. Sie haben abgeholt worden mit einem Bus und vor dem Bus alle Polizisten, sicher etwa 10 Stück, auf einer Harley. Schön den Weg frei gemacht oder mir mit dem Bus hinten da. Typisch Amerika.
Wie im Film.
Ja.
Wie im Film. Ja. Wir wollen selbstverständlich auch noch über die Auswirkungen reden von der WM für einen Spieler. Was das mit den Spielern gemacht, wie wir da können profitieren. Wir natürlich auch auf die diesjährige WM vorausschauen und dann unsere Gäste fragen, was trauen sie der Schweizer Nazi eigentlich zu in diesem Jahr in den USA und in Mexiko. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück mit dem Heimspiel. Die WM steht vor der Tür und wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen, wollen auch ein bisschen zurückschauen auf die WM 94 und ein bisschen vorausschauen auf die diesjährige WM mit dem Dominik Kehr, ehemaliger Nazi-Spieler, der in den USA dabei war, 94, der Adrian Knupp ist bei uns und der Mann, der die Nazi begleitet, der Benny Thurnherr. Nach der WM, du bist schon in der Bundesliga gewesen, hast jetzt die tolle WM, die tolle Erfahrung gehabt, hat sich etwas in deinem Leben verändert nach dieser Weltmeisterschaft?
Ja, einfach die Erfahrung natürlich, die man mitnimmt aus so einem Turnier. Aber du hast es richtig gesagt, ich war dort schon im Ausland gewesen. Zu dieser Zeit war die Nationalmannschaft schon ein Sprungbrett für uns Spieler, für einen Auslandtransfer. Wir hatten ja noch eine Zeit, wo im Ausland, also in Europa nur 3 ausländische Spieler gleichzeitig haben können spielen. Also entsprechend hat man das als Sprungbrett können nutzen. Und durch sicher der ein oder andere Spieler nach dieser WM hat davon können profitieren, dass er da gute Leistungen gebracht hat. Für mich in dem Sinn nicht, aber die Erinnerungen und Erfahrungen, die man natürlich sammelt an so einem Turnier, die sind schon immens. Und das hilft einem natürlich auch in gewissen Drucksituationen, denen, wo man immer wieder hat im Club.
Hat sich für dich auch ausbezahlt, die WM?
Es ist jetzt lustig, für mich war die Situation ganz anders. Ich war beim FC Sion und Ende Vertrag. Und ich war eigentlich ab dem 1. Juli arbeitslos gewesen. Ich hatte keinen neuen Verein, ich war einer frei gewesen. Und wie du gesagt hast, das Bosman-Urteil war noch nicht da gewesen. Das hat für einen Verteidiger das doch extrem erschwert, ins Ausland zu wechseln. Weil gesucht sind im Ausland immer Stürmer, die Goal machen. Ein Zehner im Mittelfeld, aber einen Innenverteidiger hat man meistens da selber rausgebracht aus dem eigenen Verein oder so. Und für mich war das schwierig, aber ich hatte die Chance trotzdem wahrnehmen und habe keinen Vertrag unterschrieben bis hier und habe gewartet. Und erst, als ich zurück bin nach der WM, bin ich mit dem CC, also mit Christian Constantin, am Tisch gesessen und dann haben wir diskutiert und dann haben wir einen neuen Vertrag gemacht.
Und der war hoffentlich finanziell besser als der vorherige?
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Benni, du hast so viel erlebt. Grosse Anlässe, Olympische Spiele, Fußball, grosse Anlässe. Wo ordnest du für dich persönlich die 94er WM ein?
Also das ist die Geburt von der heutigen Nazi, kann man sagen. Also vorne sind wir immer das Team der ehrenvollen Niederlage gewesen. Wenn man nur 2-1 verloren gegen Deutschland, ist das eigentlich schon gut gewesen. Und dort, und eigentlich der Samen gelegt hat, vor dem Roy Hodgson eigentlich schon der Uri Stielike. Da hat es einmal so ein entscheidendes Interview gegeben, wo er dann irgendwie der Spieler gesagt hat, oder zu einer Öffentlichkeit, der hat der Spieler gesagt, wollt ihr denn ewig immer nur die kleinen Schweizer sein? Und das ist so dem Sinn, die Philosophie hat er eingepflanzt. Und von dort her, habe ich das Gefühl, haben dann wirklich die Schweizer erst richtig anfangen zu glauben, ja, wir kennen eigentlich auch mal etwas Reis. Und der Hodgson hat dann das natürlich resultatmäßig dann zur Blüte gebracht. Dann ist er dann gerade noch die EM-Quali 96, ist er dann auch noch gerade gelungen. Und das heisst, das ist irgendwie eine neue Ära, ist dort angegangen mit der WM 94. Es hat dann zwischendrin noch ein kleines Loch gegeben. Und dann ab 2-4 sind wir jetzt eigentlich immer dabei. Aber das war schon auch gewesen. Gleichzeitig muss man sagen, außer dem Adrian ist, wenn es mir recht ist, nur der Stefan Chapuisat ein Legionär gewesen bei der USA-Mannschaft, oder? Und das ist dann klar, das ist also, dann ist Nationalmannschaft ist das Wichtigste. Also, an der WM ist das auch so. Bei einzelnen Länderspielen, weiss ich dann auch nicht, wenn ich der Star-Mittelfeldspieler von Bayern München bin und ich spiele noch mit Deutschland gegen Moldawien, was jetzt wichtiger ist. Der Verein oder die Nationalmannschaft. Also ist dann, der Verein ist wahrscheinlich mindestens gleich wichtig. Und das war hier natürlich nicht gewesen.
Aber hat man es gespürt, dass das eine Basis ist, für, dass man sich zukünftig regelmässig qualifiziert? Hat man das denn schon gespürt oder gewusst?
Nein, ja, wir sind so froh gewesen, sind wir endlich einmal dabei gewesen. Da haben wir nicht weitergedacht. Wobei es ist dann ja zum Glück dann eben gerade so weitergegangen mit der EM-Quali.
Die Basis ist dann ja schon dort gelegt worden, mit dem, also wie du gesagt hast, Uli hat uns den Kopf frei gemacht, dass wir sagen, wir gewinnen, wir wollen gewinnen, ja, und wir nicht Angst haben vor den anderen. Das hat Uli sehr gut gemacht. Der Roy hat nachher dann die Taktik reingebracht und hat uns eigentlich so geformt, wie er es will, mit einem 4-4-2-System. Mhm. Hat aber gefordert, dass der ganze Verband, alle Mannschaften, Juniorenmannschaften, so müssen spielen. Ja. Und er ist auch bei den Vereinen auf Trainer zugegangen und hat gesagt, schaut, wenn ihr auch so spielt, haben es eure Spieler einfacher nachher, in der Nazi sich zurechtzufinden. Und ich glaube, unsere Generation dort hat wirklich den Weg geöffnet für, was nachher passiert ist. Vielleicht, wie du gesagt hast, nach der Euro hat es vielleicht ein Loch gegeben. Aber die anderen sind die Ausbildung reingekommen, wo der Verband dann nachher wirklich auch umgesetzt hat. Und von dort weg hat die Schweiz wirklich können alle zwei Jahre sich qualifizieren und ist dabei gewesen.
Also von oben bis runter.
Ja, und es war natürlich auch ein Auslöser gewesen, sage ich mal, in der Gesellschaft und bei den grossen Unternehmungen. Credit Suisse ist gross eingestiegen nach der WM 94. Das darf man nicht vergessen. Hat auch ein Teil der Gelder, die sie gesponsert haben, sind zweckgebunden gewesen, von der Nachwuchsförderung beim Schweizerischen Fußballverband. Dann ist der Hans-Rudi Hasler gekommen, als der technische Leiter, der das Ganze brillant umgesetzt hat. Und da ist schon eine Bewegung entstanden. Und dann ist die Trainerausbildung gekommen, die man verbessert hat. Und für das braucht es natürlich also alles finanzielle Mittel. Und ich glaube, da sind wir als Nationalteam, die uns qualifiziert haben und die eben haben können spielen, schon ein Auslöser gesehen.
Also wirklich eine Basis. Bevor wir vorausschauen auf die WM, was ist eigentlich aus euch beiden geworden? Was macht ihr heute aktuell, Dominik? Was bestimmt so die Alltag
im Rentner? Sie sind immer noch da.
Das im Rentner da sein?
Nein, ich habe entschieden, frühzeitig mich pensionieren und das habe ich durchgezogen.
Und zuletzt bestätigt sie aus?
In der Versicherung. Ich bin fast das ganze Leben, das ich geschafft habe, in Versicherungen gewesen. Zeitgesetzt einmal schon die Lehre habe ich gemacht bei einer Versicherung und nachher habe ich in einer Versicherung wieder Fuß gefasst. Ich habe nachher dann auch in der Krankenkasse lang eine Agentur geleitet und dann zum Schluss bin ich bei einer Versicherung in Basel gewesen, die jetzt fusioniert hat und irgendwie habe ich gefunden, da muss ich nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich gehe frühzeitig in die Rente.
Als ich nach dir gegoogelt habe, wir kennen uns auch schon lange, und ich dachte, was? In einer Klinik schafft jetzt der Adrian? Der Adrian Knupp, das Profilfoto sieht aus, wie der Oberarzt wärst, aber was machst du da?
Nein, ich arbeite jetzt mittlerweile, nachdem ich natürlich früher viel im Fußballbereich noch geschafft habe, im Eventbereich, in den Medien auch, da haben wir ja schon zusammen geschafft in der Zeit bei Sat.1 Schweiz, genau. wo die da den Markt erobert haben. Und mittlerweile arbeite ich im Gesundheitsbereich, im Meran-Iselin-Spital und dort im Gesundheitszentrum und im Bereich Sport und Prävention tätig. Wertung. Und ist für mich nochmal eine neue Herausforderung. Ich habe gemerkt, ich brauche auch nochmal etwas Frisches, etwas anderes als der Fußball, wo mir zwar sehr, sehr gefallen hat und wo ich sehr, sehr gerne gemacht habe, wo ich einfach viel gesehen habe auf Vereinsebene und auch auf Verbandsebene. Und da bin ich jetzt seit 2 Jahren dort und
gefällt mir
sehr gut. Ja.
Gefällt dir gut?
Ja, also noch nicht in Pension. Warte noch ein bisschen.
Wir warten noch ein bisschen. Du hast Zeit, oder? In der Pension, ich höre sagen, du gehst in die USA.
Ja, ich mache zwei und den dritten Match, ja. Wobei, böse Zunge behauptet, ich gehe nur wegen der schönen Städte. Also, mein Reisel ist Los Angeles, Las Vegas, Vancouver. Also, Las Vegas findet zwar kein Spiel statt.
Sind nicht die schlimmsten Ortschaften.
Zwischen dem zweiten und dem dritten Match hat es eben so viel Zeit, dass man, und es liegt ja sozusagen auf dem Weg. Ja, dann gehe ich den zweiten und den dritten Match schauen. Und freue mich natürlich, ist klar.
Jetzt hat der SV, wir wollen die beste WM von allen Zeiten spielen. Wir haben Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada als Gruppengegner. Wie weit kommen wir da jetzt, Benni? Ja, was ist für dich das Mindestziel?
Es kommt ja fast der Dritte weiter. Wobei, Achtung, Warnung, auch wieder Parallelen zum 94. Schon im 94er geheißen, wir haben es absolut traumlos, wir haben keinen Grossen verwünscht, sondern nur den Organisator der USA. Und wenn wir ein bisschen die Geschichte von der WM nachschauen, die Organisatoren, die starten immer als totale Aussenseiter, die kommen aber amix brutal weit. Mexiko als Aussenseiter ist in Halbfinale, Chile als Aussenseiter ist in Halbfinale, die USA sind hier hauchdünn an Brasilien gescheitert im Achtelfinale. Mit anderen Worten, das sogenannte traumlos Kanada, hütet euch vor Kanada. Der Match ist dann noch lange nicht gewonnen.
Der Mannfinger kommt auf. Was wäre, wenn ihr sagt, wie weit das man muss kommen, was wäre für euch gut? Wäre es ein Viertelfinale? Muss es mehr sein?
Ich glaube, das muss man dann anschauen, wie es rauskommt. Wenn man ja so ein bisschen die Hochrechnungen sieht, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, in der Theorie, da gebe ich dir recht, jedes Spiel muss gespielt werden. Aber wir haben natürlich schon, aufgrund jetzt auch von der Entwicklung von dieser Mannschaft, haben wir schon die Erwartung, dass sie sich qualifiziert für das 16. Finale. Und dann hofft man natürlich auf das 8. Finale. Und wenn das andere Mannschaften wie Portugal auch machen, dann hat man dort das Revival aus der letzten WM eigentlich. Und Portugal wäre natürlich dann schon eine wahnsinnig grosse Hürde, weil für mich sind sie eine, zumindest von den Mitfavoriten für den Titel.
Bevor jetzt der Herr auch noch tief stapelt, jetzt haben wir einen, unseren Bluesport-Experten, euren ehemaligen Kollegen. Es gibt nur einen schon Spreggi, der holt aber jetzt richtig einen aus in Sachen Prognose.
Für mich ist ja ganz klar, ein Reichel von der K.O.-Phase ist gar keine Diskussion. Und nachher ist wirklich alles möglich. Und ich könnte mir euch vorstellen, dass wir eine grosse Überraschung machen könnten, dass wir mal das letzte Sendspiel auch nicht betreten.
Ah, ehrlich? So optimistisch bist du?
Ja.
Warum? Also woher nimmst du den Optimismus?
Ja, das sieht man jetzt einfach in der Mannschaft. Weil es ist eine Einheit. Es ist füreinander da. Sie kämpfen füreinander. Was vor einem Jahr, zwei nicht so extrem war.
Zum Endspiel würde natürlich niemand Nein sagen. Was wäre für dich ein gutes Abschnitt, wenn wir die Mannschaft anschauen? Es kommt noch darauf an, wer wir dann im Achtelfinale.
Ich denke, ab dem Achtelfinale kommt es eben ein bisschen darauf an, wie haben sich die anderen Mannschaften entwickelt oder qualifiziert und wer kommt dann auf die Schweiz zu. Dass die Schweiz jeden kann schlagen kann. Das ist sicher möglich. Sie haben wirklich eine gute Mannschaft. Sie sind eingespielt. Sie haben auch Möglichkeiten zum Wechseln oder eben einwechseln während dem Spiel. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, sind Gegner wie Portugal, Frankreich, Brasilien und so einer WM halt dann schon schwer zum Schlagen. Also von dem her muss man abwarten, wie der Weg ist, auf wer sie werden treffen und einfach hoffen. Ich meine, es ist ja schön, wenn man sieht, dass eine Eishockey-Nationalmannschaft fast jedes Jahr in ein Finale kommt. Oder? Das wäre mir im Fußball auch wunderschön, dass wir das mal erreichen könnten. Aber es ist schon ein kleines Träumchen, dass es so weit
kommt. Es kommt eben auch aufs Glück an. Weißt? Also jetzt, wir gehen ja selbstverständlich... Also da, wenn ich Portugal höre, ist mir klar, ihr habt alles Plänchen geschaut, oder? Also wenn die Schweiz Gruppe gönnt und Portugal Gruppe gönnt, dann schlägt sie wie ein Dritten und dann kommen sie aufeinander. Aber was ist dann, wenn jetzt die Spanier, die haben irgendwie Grippe erwischt oder so und die qualifizieren sich zwar, aber nur als Dritte. Und dann haben wir als Gruppensieger, jetzt kommen wir einen Dritten über und dann ist der drei Schweiz, Spanien oder Brasilien. Und nachher kannst du dann sagen, ja, mindestens Achtelfinale der Match musst du gewinnen, sonst haben die versagt. Das kannst du auch nicht sagen. Es gibt so viele Komponenten. Oh, aber was ich gleich auch sagen ist, nach oben sind die Chancen noch nie so gut gewesen für eine Schweizer Nazi, oder? Aber nach unten ist natürlich das Loch nach wie vor auch gross, offen, ja, oder? Aber früher war es so gewesen, unten ist das Loch offen und oben ist dann irgendwie bei Achtelfinal fertig. Und jetzt ist oben ist eigentlich gleich offen wie unten. Und das ist natürlich eine super Ausgangslage. Aber man darf gleich nicht zu viel erwarten.
Wer aus Schweizer Sicht wird so der Star sein an dieser WM? Ist es ein Mansambi? Ist es ein Okafor? Wer sorgt für Furore in der Schweizer Mannschaft?
Ja, wahrscheinlich schon auch ein bisschen die renommierten, wie Granit Xhaka, der einfach eine unglaubliche Bedeutung hat für die Mannschaft. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen die letzten Monate zurückschaue und die Entwicklung von Mansambi anschaue, die du jetzt angesprochen hast, habe ich das Gefühl, irgendwie kommt man fast nicht an dem vorbei. Obwohl ich das Gefühl habe, noch so vor zwei, drei Monaten ist im Muri seine Stammformation ist wahrscheinlich ohne ihn. Aber er ist schon ein Spieler, der mir wahnsinnig imponiert, der immer wieder etwas Kreatives macht, der ständig unterwegs ist. Und ich finde ihn wahnsinnig spannend und ich freue mich, wenn ich ihn sehe, bin sicher, er wird seine Minuten kriegen.
Die Unbeschwertheit ist
also ich glaube eben nicht auszuschliessen ist, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, der Muri plant voll mit dem Mansambi, aber er will nicht, dass das irgendjemand, vor allem nicht die Gegner, wissen. Und darum stellt er nicht auf. Und alle haben das Gefühl, ja, der Mansambi ist wahrscheinlich nicht dabei. Und dann macht es Peng und dann ist er in der Anfangsaufstellung. Also ich hätte auch schon lange vorne, hätte ich dummerweise gesagt, der Mansambi und der Sanchez, oder? Und jetzt ist der Sanchez nicht dabei. Das ist auch so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, der kennt sogenannt explodieren. Aber der hat jetzt auch nicht mitgenommen, er wird seine Gründe haben. Übrigens auch noch interessant, beim Hodgson, das könnt ihr sicher bestätigen, der Roy hat eigentlich 15 Spieler mitgenommen, wo er denkt, die setze ich ein. Und dann hat er noch 7 oder 8 andere mitgenommen, die haben so Freude gehabt, dass sie mitgehen konnten, dass auch keinerlei Lampen gemacht haben. Also ich will denen nicht zu nahe treten, aber Martin Rueda, Thomas Wies und so weiter und so fort, damit Ruhe in der Mannschaft ist. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Sanchez wäre so ein Fall, weil der so talentiert ist, der würde genau. Dann sofort würde er Anspruch erheben auf den Platz und im Moment hat es den Platz nicht, also will er sozusagen Konflikt schon.
Chemie ist eben auch wichtig. Chemie in dieser Mannschaft ist ja wieder. Muss ich abkommen, Benni, weil ich habe noch 2 Fragen notiert, die wir unbedingt noch müssen stellen. Jetzt gehen Messi 38, Ronaldo 41, gehen zum 6. Mal an eine WM.
Ja. Wunderbar, das ist schön für sie. Aber ich muss ehrlich sagen, bei beiden, die sind topfit. Der Ronaldo trainiert ja, wie du ihn siehst, der ist topfit und macht seine Goal die ganze Zeit. Der Messi ist immer noch überragend, ist immer noch am Ball, macht Entscheidendes. Auch wenn noch jemand anderes spielt, nicht in der Top-Liga. Aber es ist wunderschön für die zwei und ich denke, das wird für sie zwei ein schöner Abschluss sein von ihrer Karriere.
Also zum 6. Mal eine WM, also gut, der Knopf ist schon topfit. Den könnten wir auch noch schicken. Und dann ist natürlich die ganz grosse Frage. Team Messi, Team Ronaldo und wer wird Weltmeister? Führt der Messi Argentinien nochmal zum WM-Titel? Wer ist für dich der ganz grosse Favorit?
Ja, es gibt Spanien, Portugal, Argentinien, Frankreich und bei allen gibt es Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen. Die Franzosen sind eigentlich die Stärksten, aber dort ist die Gefahr gross, dass sie sich selber innerhalb werden zerfleischt, also der Mbappe, der weg ist von Paris Saint-Germain, oder? Und jetzt, wie benimmt sich dann der in dem Gefüge und wenn es nicht läuft und
wobei man muss sagen, Frankreich oder der französische Trainer hat es angekriegt in den letzten beiden WMC aus diesen grossen Anzahl von Top-Einzelspielern eine Mannschaft zu formen. Also ist einmal ein Weltmeister geworden, einmal im Finale. Also das ist schon eine grosse Leistung, aber das wird schon entscheidend sein,
und dann dort können wirklich eine Mannschaft zu formen. Also meine Spielen schon immer, wer ist der grösste Fußballer aller Zeiten, oder? Und dann ist es immer zwischen dem Pelé und Maradona gegangen. Und alle haben gesagt, eigentlich wäre es der Messi, aber wenn du nicht Weltmeister geworden bist, kannst du
einfach nicht der Beste.
Und jetzt ist der Messi geworden. Und das würde ich jetzt eigentlich am Ronaldo auch noch gewinnen können.
Also das heißt, Portugal, wenn sich jeder jetzt auf eine Mannschaft muss festlegen, auf ein Land, gehst all in, das heißt Portugal.
Eins, also all in, jawohl. Portugal, Vitinho, der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, das ist eigentlich auch ein Mittelfeldgenie und der Ronaldo vorne. Und die haben überall, in der grossen Mannschaft hat es Portugies. Also es ist selbstverständlich, tun ich da wichtig und habe keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal Portugal.
Portugal. Also Portugal ist im Rennen. Adrian?
Ja, ich glaube, es wird eine grosse Fußballnation. Das zeigt auch ein bisschen Geschichte, wenn man zurückschaut. Die einzige kleine Nation, die das geschafft hat, ist Uruguay. Alle anderen Nationen, die Fußball-Weltmeister geworden sind, sind grosse Fußballnationen mit vielen Einwohnern, mit einer grossen Auswahl entsprechend. Und ich tippe auf Frankreich, weil ich finde, die haben so unglaublich gute Einzelspieler. Das finde ich einfach der Wahnsinn, wenn man sieht, was die noch daheim haben müssen lassen. Und ich würde es auch dem Trainer gönnen. Das ist seine letzte Endrunde. Ich finde, er hat unglaublich geleistet im Fußball und generell mit der Nationalmannschaft.
Spanien auch heiss. England, gut, wer ist für dich so noch?
Ja, wenn Sie zwei schon Europäer wählen, dann muss ja, ich mal weiter schauen. Dann haben wir das andere. Ich sage jetzt mal aufgrund von Temperaturen und alles, nehme ich jemanden aus Südamerika. Und dort nehme ich jetzt einfach mal Brasilien. Auch wegen dem Trainer. Ja. Dann denke ich, das könnte...
Ein guter Gedanke.
Wir kennen sie nicht so gut, weil wir sie nicht gesehen, oder nicht oft gesehen am Fernsehen, aber ich kann mir vorstellen, mit dem Trainer und der Mannschaft, die sie zur Verfügung haben, nehme ich Brasilien als Weltmeister.
Also, dann schauen wir dann in ein paar Wochen, wer hat recht gehabt. Wir danken euch ganz herzlich für den Besuch, Benny Thune. Schön, dass du wieder mal da bei uns gewesen. Und viel Spass in der WM.
Jawohl.
Atze, merci, bist du da gewesen. Schön, dass wir uns wieder mal gesehen haben. Und der Dominik Herr, frisch pensioniert und genießt das Leben. Ja. Dominik, und dir ganz herzlich
Dank.
Die WM selbstverständlich bei uns auch ein grosses Thema. Entweder auf Blue Zoom mit den Talks und Heimspiel bei der Nazi und natürlich auch bei uns auf Blue News, wo wir die WM eng begleiten. Merci für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es auch als Podcast überall dort, wo ihr das abonniert habt. Und dann sage ich danke für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.